SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Sarah Sasso und in der nächsten halben Stunde mit diesen Themen. Deutschland wird immer älter. Die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft stellt ein neuer Bericht der Bundesregierung heraus. In Kloster Seeon ist die Klausurtagung der CSU zu Ende gegangen mit einem Auftritt von Unionskanzlerkandidat Merz. In Los Angeles zwingen Brände Zehntausende Menschen zur Flucht. Schön, dass Sie dabei sind.
SR Info.
Wer als älterer Mensch eine Wohnung möglichst ohne Barrieren sucht, der hat es schwer. Und wer als Senior pflegebedürftig ist, der findet gar nicht mal so leicht einen Pflegedienst. Und die Liste der Hürden für Ältere, die lässt sich noch ewig fortschreiben. 6 Millionen Menschen über 80 leben in Deutschland, so die aktuelle Statistik. Und die Zahl wird weiter ansteigen, so die Prognosen. Die Herausforderungen in Bezug auf Ältere, die werden also steigen. In Berlin ist heute der Altersbericht der Bundesregierung vorgestellt worden. Es geht um Potenziale und es geht um Teilhabe. ARD-Hauptstadtkorrespondent Karl-Dietrich Meurer hat sich das Papier genauer angesehen. Ja, also wir können ja nicht alle über 65-Jährigen über einen Kamm scheren. Die Lebenswege sind ja sehr unterschiedlich. Wie spiegelt sich das denn im Altersbericht wider?
In der Tat sind die Lebensverhältnisse älterer Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Und genau auf diese Vielfalt will der Altersbericht unseren Blick lenken. Dazu sehen wir aber eine große Ungleichheit. Viele fitte Ältere sind engagiert, arbeiten vielleicht noch sogar bis ins hohe Alter, obwohl sie finanziell abgesichert sind. Andere müssen dagegen arbeiten, weil die Rente einfach zum Beispiel nicht reicht. Die Sachverständigen, die diesen Bericht geschrieben haben im Auftrag der Bundesregierung, die haben auf das Thema Altersdiskriminierung geschaut und sie sagen, in einer alternden Gesellschaft, da müssen wir mehr darauf achten, dass niemand eben wegen seines Alters benachteiligt wird. Das geht eben los bei einer bezahlbaren, barrierefreien Wohnung. Das geht weiter bei der passenden Ärztin oder auch zum Beispiel auch beim Gang ins Theater oder ins Kino. Was für manche Ältere selbstverständlich ist, das stellt für andere tatsächlich eine große Hürde dar.
Ja, da ist ja das Schlagwort Teilhabe. Eben das bedeutet auch nicht für jeden älteren Menschen das Gleiche und das hängt ja auch ab von solchen Aspekten wie Einkommen oder auch wie sie körperlich oder geistig drauf sind. Was sagt denn der Bericht dazu, wie es beispielsweise um die finanzielle Versorgung vor allem von Frauen bestellt ist?
Ja, da wird extra drauf geschaut, denn gerade Frauen und solche mit Migrationsgeschichte sind besonders betroffen von einer schlechten finanziellen Situation. Das hängt damit zusammen, dass Frauen zum Beispiel öfter keine durchgehende Erwerbsbiografie haben, wie es so schön immer heißt. Also, dass sie nicht immer durchgehend gearbeitet haben, weil sie zum Beispiel Kinder betreut haben oder Familienangehörige gepflegt haben. Dann kommt eben nicht so viel Geld in die Rentenkasse rein, dann gibt es Unterbrechungen und da setzen die Autoren des Berichts an. Sie fordern die Inanspruchnahme von Grundsicherung im Alter, die muss erleichtert werden. Und sie sagen, dringend nötig sei auch eine bessere Vereinbarkeit generell von Berufstätigkeit und eben zum Beispiel der Pflege von Angehörigen.
Gibt es denn auch was Positives zu vermelden?
Ja, es gibt was Positives zu vermelden, nämlich wir werden immer älter und das ist durchaus positiv. Das sagt zum Beispiel die Familien- und Seniorenministerin.
Denn das Älterwerden ist eine Lebensphase mit vielfältigen Möglichkeiten und Chancen. Ja, Älterwerden darf auch einfach schön sein.
Wenn denn tatsächlich die Gesellschaft auch umdenkt, das erkennt und auch immer an Ältere mitdenkt.
Jetzt geht es ja in dem Bericht nicht nur um Zustandsanalysen und Prognosen, sondern Sie haben es schon angedeutet, auch um Handlungsempfehlungen. Welche wurden denn da noch aufgeführt?
Ja, insgesamt sind es 31 Empfehlungen, die an die Gesellschaft als auch an die Politik gegeben werden. Die sind mal mehr, mal weniger konkret. Zum einen sprechen sich die Sachverständigen dafür aus, dass zum Beispiel die Förderung für altersgerechtes Umbauen fortgesetzt wird, die KfW-Förderung. Oder zum Beispiel, dass Ärzte auch vorsorglich Hausbesuche bei Senioren machen. Bei der Rente fordern sie ein verlässliches Mindestrentenniveau, damit künftige Rentner und Einzahler wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Und ihr Hauptanliegen aber ist, dass die Bedürfnisse von Älteren über alle Bereiche immer hinweg mitbedacht werden.
Ja, immerhin sollen ja bis zum Jahr 2050 bis zu 10 Millionen Menschen über 80 hier leben. Das heißt also, diese Themen sind wirklich ernst zu nehmen. Aber da haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, bei Kindern und Jugendlichen heißt es ja auch immer, sie seien so wichtig für unsere Gesellschaft. Und hier haben wir auch immer wieder Studien, die großen Nachholbedarf bescheinigen, zum Beispiel beim Thema Bildung. Wie wird es die Regierung denn bei den Älteren besser machen?
Das ist die große Frage und da wäre ich mit einer Prognose im Augenblick sehr, sehr vorsichtig. Wir stehen wenige Wochen vor der Wahl und die Familien- und Seniorenministerin Lisa Paus von den Grünen, die sagt, es sei entscheidend, dass die nächste Bundesregierung erkennt, dass es weiteren Handlungsbedarf gibt. Also ob sie da noch was groß reißen kann, das ist also schon von ihr selbst in Frage gestellt.
Sagt Dietrich Karl Meurer aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Er hat sich den Altersbericht von Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen genauer angeschaut. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt kann er also beginnen, der heiße Wahlkampf für die Union. Denn in der Klausurtagung im bayerischen Kloster Seeon haben CDU und CSU nun alle Fronten geklärt. Die Klausurtagung ging heute zu Ende. Höhepunkt war der Besuch des Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Und der wurde schon extravagant eingeleitet, berichtet unser Korrespondent Uli Haug.
Kloster Seeon im strömenden Regen. Friedrich Merz fährt am Morgen vor und lässt Markus Söder und die versammelte CSU-Spitze erstmal 7 Minuten warten.
Was ist denn mit dem weiß-blauen Himmel?
Ja, das ist ja was Schönes.
Ja,
was
Schönes. Das ist ja was Schönes.
Markus Söder vor Kameras und Journalisten im Regen stehen lassen. Es war eine Machtdemonstration. Auch wenn es später hieß, Merz habe im Auto noch telefoniert. Trotz dieses holprigen Auftakts, die CSU stellt sich anders als beim 2021er Kanzlerkandidaten Armin Laschet geschlossen hinter Friedrich Merz. CSU-Chef Söder verspricht seine Unterstützung.
Wir wollen, dass du Bundeskanzler wirst und eine neue Bundesregierung bildest, die aus Stärke und Überzeugung nicht nur einen Ämterwechsel vornimmt, sondern tatsächlich an Politik einen Richtungswechsel.
Diesen Richtungswechsel will Merz vor allem in der Wirtschaftspolitik vornehmen. Die Bürokratie in Deutschland und Europa abbauen, die Unternehmenssteuern in Stufen auf 25% absenken, das Bürgergeld abschaffen. Über den Jahreswechsel habe er die aktuelle wirtschaftliche Lage nochmal analysiert, sagt Merz. Und aus seiner Sicht ist sie noch schlechter als gedacht.
Meine Einschätzung über die tatsächliche Lage der Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland ist noch einmal kritischer geworden. Und auch mein innerer Abstand zu denjenigen, die das zu verantworten haben. Und das ist hier neben dem Bundeskanzler ganz besonders der Bundeswirtschaftsminister.
Robert Habeck und die Grünen. Friedrich Merz geht zwar weiterhin auf Abstand, aber eine Absage an eine Koalition will er nicht. Und Merz will keinen anti-schwarz-grünen Koalitionswahlkampf führen.
Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland entscheiden am 23. Februar über die Stärke der politischen Parteien im Deutschen Bundestag. Und dann werden wir über die Frage zu sprechen haben, wer geht mit uns den richtigen Weg in der Wirtschaftspolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Außenpolitik.
Für Markus Söder und die CSU sind die Grünen auf der Klausur dagegen ein Dauerthema. Die Christsozialen profitieren in Bayern von ihrem strikten Anti-Grünen-Kurs in Umfragen. Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther ist deshalb auch zunehmend genervt von Söders ständigen Querschüssen aus Bayern.
Er sagt jedes Mal, es gibt in der CDU Leute, die schwärmen von Schwarz-Grün im Bund. Ich kenne niemanden.
Diskussionen um den Umgang mit den Grünen, Zurückhaltung von Friedrich Merz bei der von der CSU geforderten Ausweitung der Mütterrente. Ansonsten große Harmonie. CDU und CSU sind nur in Detailfragen unterschiedlicher Auffassung. Man verspricht Einigkeit in der Wirtschafts-, Sicherheits- und vor allem der Migrationspolitik. Söder und Merz setzen hier auf einen knallharten Kurs, auch wenn manche Vorschläge rechtlich umstritten sind.
Wir sagen zu diesen Themen das, was wir in der Sache für richtig halten. Und die Zahl der nach Deutschland gekommenen, immer noch kommenden Migranten ist objektiv einfach zu hoch.
Merz gibt sich markig und konzentriert, positioniert sich als Problemlöser in einer schwierigen Situation. Ein Vorgeschmack auf den Unionswahlkampf.
Die Migrationspolitik, das Thema lässt sich offenbar nicht aus dem Wahlkampf heraushalten. Und dann kam Friedrich Merz ja noch mit einem weiteren Vorschlag in diesem Kontext, berichtet Jan-Frederik Willems.
Eigentlich wollte Friedrich Merz gar nicht mehr über Migration sprechen.
Es wäre mein Wunsch, dass es nicht das Hauptthema im Bundestagswahlkampf 2025 wird.
Das sagte Merz im September. Doch diesen Wunsch konnte er sich selbst nicht erfüllen. Am Sonntag sagte er in der Zeitung Welt, Straftätern, die die doppelte Staatsbürgerschaft haben, sollte man den deutschen Pass wegnehmen können. Ein Vorschlag, der es früher mal in AfD-Wahlprogramme geschafft hat, mittlerweile aber nicht einmal mehr dorthin. Beifall gibt es trotzdem von CSU-Chef Markus Söder.
Wenn jemand eine doppelte Staatsbürgerschaft hat und eine davon ist die deutsche und lehnt unser Grundgesetz fundamental ab, indem er für ein Kalifat ist oder indem er Mord und Totschlag begehrt, der muss nicht nur das Land verlassen, sondern er muss vorher auch die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden. Dies ist richtig, rechtlich übrigens völlig in Ordnung und möglich.
Das sieht allerdings nicht jeder so. Kanzler Olaf Scholz zum Beispiel findet Merz' Vorschlag falsch und ist sehr bedrückt, wie er sagt. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge nennt es eine Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, die absolut schädlich für Deutschland sei. Und Linken-Chef Jan van Aken geht noch weiter und wirft Friedrich Merz Rassismus vor.
Weil im Grunde genommen sagt er doch nichts anderes, wenn du Thomas oder Andrea heißt, dann bist du Deutscher auf immer und ewig. Aber wenn du Elif oder Sergei heißt, dann bist du nur Deutscher auf Abruf.
Es gibt aber auch juristische Bedenken. Dr. Martin Manzel ist Fachanwalt für Migrationsrecht und dafür auch im Deutschen Anwaltsverein zuständig. Und er findet Merz' Vorschlag sowohl juristisch als auch politisch problematisch.
Ganz so einfach, wie man sich das vorstellt seitens der CDU-CSU, ist es natürlich nicht. Wir haben hier verfassungsrechtliche Schranken, wir haben europarechtliche Vorgaben und wir haben natürlich auch gegenüber unserer Gesellschaft eine gesellschaftspolitische Verantwortung.
Zwar gibt es Ausnahmen, in denen Doppelstaatler den deutschen Pass verlieren können, etwa wenn sie sich einer Armee oder terroristischen Vereinigung im Ausland anschließen. Aber
das ist ja ein ganz anderes Ding als das, was jetzt im Raume steht. Ne? Das muss man schon immer berücksichtigen. Klar, es mag irgendwie rechtlich möglich sein, aber es bedarf erheblicher Verrenkungen und ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wir haben nämlich auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der ist auch verfassungsrechtlich verankert. Also einfach mal so, wenn ihr hier nicht spurt, entziehen wir euch die deutsche Staatsangehörigkeit, wird es dann doch nicht werden.
Doch bei den betroffenen Menschen hat Merz' Vorschlag Sorge ausgelöst. Eine der großen Gruppen unter den Doppelstaatlern ist die mit deutschem und türkischem Pass. Für sie spricht Gökay Sofuoğlu, Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland.
Wer heute von Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit spricht, der ist nicht weit davon, morgen über die Remigration von bestimmten Gruppen zu sprechen.
In Sofuoğlus Augen werden hier Staatsangehörigkeitsrecht und Strafrecht vermengt. Unter Deutschen dürfe man aber keine unterschiedlichen Maßstäbe anwenden.
In guten Zeiten sind wir Deutsche mit allen Rechten und Pflichten. In schlechten Zeiten lässt der Staat uns fallen wie heiße Kartoffeln. Das macht aus Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte Deutsche auf Bewährung. Das geht gar nicht.
Klar ist, Friedrich Merz ist es gelungen, mit seinem Vorschlag die Gemüter zu erhitzen. Welche Halbwertszeit der Vorstoß aber hat, wird man erst nach der Wahl wissen.
Das Internet ist ein Raum, den man nur schwer kontrollieren kann. Auch auf den Social-Media-Plattformen, da werden viele Inhalte veröffentlicht, die fragwürdig sind oder eben schlicht und einfach falsch. Der Meta-Konzern, zu dem auch Facebook und WhatsApp gehören, setzt seit 2016 auf ein Faktencheck-System, das unabhängige Organisationen in vielen Ländern und Sprachen einbindet. Jetzt hat Meta-Chef Zuckerberg aber angekündigt, die Regeln zu lockern. Und über diese Auswirkungen auf Europa berichtet Katrin Schmidt.
Mit genau dieser Ankündigung also hat Mark Zuckerberg seinen Strategieschwenk in den USA angekündigt und Europa zumindest aufgeschreckt.
The bottom line is that after years of having our content moderation work focused primarily on removing content,
nach Jahren, in denen sich unsere Arbeit zur Inhaltsmoderation hauptsächlich darauf konzentriert hat, Inhalte zu entfernen, ist es Zeit, die Fehler, die dabei gemacht wurden, zu reduzieren. Wir wollen unsere Systeme vereinfachen und zu unseren Wurzeln zurückkehren, nämlich dazu, den Menschen eine Stimme zu geben.
Für die EU-Kommission, die über die europäischen Digitalgesetze wacht, Anlass, den Meta-Konzern zu warnen, diese Strategie auch für Facebook und Instagram in Europa anzuwenden, so der zuständige Sprecher Thomas Renier.
Wir haben in der EU tatsächlich das Gesetz über digitale Dienste und in diesem Zusammenhang ist die Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktenprüfern für Plattformen tatsächlich eine mögliche effiziente Methode.
Heißt, um die Risiken von Fake News, Hass, Hetze und Desinformation zu mindern, gibt es auch in Europa keine konkreten Vorschriften zum Einsatz von Faktencheckern. Die Frage ist eben nur, wie das sonst verlässlich gelingen soll, welche überzeugenden Alternativen die Plattformen also planen.
Bevor sie eine solche Entscheidung treffen, müssen die eine Risikobewertung durchführen und der Kommission einen Bericht vorlegen.
Soweit ist es wohlgemerkt noch nicht. Der Meta-Konzern stellt auch klar, es gebe keine unmittelbaren Pläne, die Faktenchecker in Europa abzuschaffen. Insgesamt gilt, Faktenchecker haben beim Moderieren der Inhalte vieles korrigiert, aber auch Fehler gemacht. Der Plan, die Integrität der Plattform über sogenannte Community Notes zu regeln, also die Nutzer sozusagen eine Schwarmintelligenz, die Inhalte bewerten zu lassen, muss nicht per se zum Scheitern verurteilt sein, sagen digitale Experten. Allerdings klappt das meist nur, wenn die Nutzerschaft ausgeglichen ist, mehr oder weniger den Querschnitt der Gesellschaft abbildet und ausgewogene Guidelines auf den Plattformen akzeptiert. Kaum zu glauben, dass dies in einer solch aufgeheizten Stimmung gegeben ist und in einer Zeit, in der der künftige US-Präsident Donald Trump und sein engstes Team alles mit allem verbinden, zum Beispiel auch schon mal das Engagement in der NATO rhetorisch daran knüpfen, ob Europa eine amerikanische oder vor allem republikanische Sicht von Meinungsfreiheit teilt. Eine politische Antwort auf den strategischen Schwenk der großen Tech-Plattformen gibt es von der EU-Kommission bisher nicht. Nur eben die verfahrenstechnische, nämlich, dass die Möglichkeiten des Digital Services Act im Zweifel bis zum Ende ausgereizt werden. So Kommissionssprecher Renier.
Falls sich die Plattform dann nicht an das Gesetz über digitale Dienste halten sollte, dann könnten wir tatsächlich auch eine Geldstrafe erlassen, die bis zu 6% des weltweiten Umsatzes einer solcher Plattform mit sich ziehen könnte.
Im Fall von Meta wären das wohl rund 8 Milliarden Dollar. Und ein anderes Fund hat Europa auch noch. Als größter Binnenmarkt der Welt sind die potenziell knapp 450 Millionen Nutzerinnen und Nutzer nicht zu vernachlässigen und vor allem auch nicht die Werbekunden. Ziehen die sich alle sukzessive zurück, sollten sich Facebook und Instagram, wie zuletzt die Plattform X, radikalisieren? Womöglich. Genauso wahrscheinlich wäre in diesem Fall aber auch, dass vor allem Rechtspopulisten einen enormen Reichweitenschub erleben auf jeder weiteren von Regeln und Faktenchecks befreiten Plattform.
Der Meta-Konzern bereitet sich also offenbar auf die Präsidentschaft von Donald Trump vor. Und Trump, der hat derweil mal wieder mit fragwürdigen Forderungen für Aufsehen gesorgt. Die Reaktion aus Deutschland nach den Nachrichten mit Denise Friemann.
In Deutschland hat sich die Zahl der Menschen ohne Wohnsitz innerhalb von 2 Jahren verdoppelt. Laut Bundesregierung wurden Stand Anfang 2024 mehr als 500.000 Wohnungslose gezählt. Der allergrößte Teil von ihnen lebte in staatlichen Einrichtungen bei Verwandten oder Freunden. Der Anstieg geht unter anderem darauf zurück, dass inzwischen ukrainische Flüchtlinge ohne Mietverträge mitgezählt werden. Als wirklich obdachlos gelten in Deutschland 47.000 Menschen. Nach den tödlichen Schüssen in Bad Friedrichshall in Baden-Württemberg sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der 52 Jahre alte Deutsche soll gestern Abend in einer Maschinenbaufirma 2 Kollegen erschossen und einen Mann lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann besitzt seine Waffe legal und ist Mitglied in einem Schützenverein. Zum Tatmotiv ist noch nichts bekannt. Nach der Serie von Raubüberfällen auf Jugendliche in der Saarbrücker Innenstadt hat es heute Abend eine Hausdurchsuchung gegeben. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 15-Jährigen mit Wohnsitz in Saarbrücken. Bei der Durchsuchung sei Beweismaterial sichergestellt worden. In den letzten 2 Wochen gab es insgesamt 6 Überfälle auf Jugendliche in der Saarbrücker Innenstadt. 2 der Opfer wurden durch Faustschläge leicht verletzt. Die Täterbeschreibungen waren in allen Fällen ähnlich, sodass die Ermittler von ein und derselben Tätergruppe ausgehen.
SR Info
mit Sarah Sasso hier auf SR Kultur. Donald Trump, der sorgt mal wieder für Aufsehen mit Aussagen, die die Weltordnung aus den Angeln heben würden, wenn sie denn wahr würden, die Kontrolle über Grönland zu erlangen zum Beispiel. Kritik daran kommt aus ganz Europa, teilte Bundeskanzler Scholz mit, wie ARD-Berlin-Korrespondent Georg Schwarte berichtet.
Die jüngsten Drohungen des gewählten US-Präsidenten Donald Trump haben in Europas Hauptstädten offenbar für Aufsehen gesorgt. Kanzler Scholz sagte bei einem kurzfristig anberaumten Pressetermin im Kanzleramt, in dem Telefonat mit europäischen Partnern habe es ein so wörtlich gewisses Unverständnis darüber gegeben, was aktuelle Äußerungen aus den USA angehe. Trump hatte gestern in Florida in einer Pressekonferenz damit gedroht, den Panama-Kanal sowie das rohstoffreiche Grönland notfalls mit Gewalt zu annektieren. Außerdem schlug Trump erneut vor, dass der Nachbar Kanada sich den USA anschließen solle. Kanzler Scholz erinnert jetzt an das Grundprinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen. Es gelte für jedes Land, egal ob es im Osten oder Westen von Deutschland liege, und daran müsse sich jeder Staat halten, egal ob es ein kleines Land oder ein sehr mächtiger Staat sei. Es sei ein Grundprinzip des Völkerrechts, so der Kanzler. Es ist Kernbestandteil dessen, was wir westliche Werte nennen. Daran kann und darf es kein Rütteln geben, sagte Scholz, der den Namen des künftigen US-Präsidenten Trump kein einziges Mal aussprach. Trump hatte gestern zudem alle NATO-Staaten aufgefordert, künftig 5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Kanzler Scholz sagte dazu, in der NATO gebe es geregelte Verfahren, um die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses zu stärken. Scholz forderte alle NATO-Partner auf, in dieser Frage geschlossen zu sein und zusammenzustehen.
Kritik an diesen Forderungen Trumps zu mehr Ausgaben in die Verteidigungsetats, die kam in Deutschland aus allen Richtungen. Aber wie damit umgehen? Mario Kubina mit einem Kommentar dazu.
Man muss nicht mögen, was Donald Trump sagt. Aber man muss es ernst nehmen. Nur noch ein paar Tage, dann wird er wieder ins Weiße Haus einziehen. Und mit ihm jene America First-Ideologie, die die NATO schon in seiner ersten Amtszeit als US-Präsident an den Abgrund geführt hat. Die Reaktionen auf Trumps Vorstoß reichen von Irrsinn bis nicht realistisch. Aber Deutschland braucht eine ehrliche Debatte darüber, wie viel wir für unsere Sicherheit ausgeben wollen. Letztes Jahr hat die Bundesrepublik das NATO-Ziel erreicht, mehr als 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Allerdings, möglich war das nur, weil noch Geld aus dem Schuldentopf für die Bundeswehr fließt. Nur wird der bald aufgebraucht sein. Jetzt also Trumps Forderung nach 5%. Das wären mehr als 200 Milliarden Euro. Schon klar, das wird so nicht zu stemmen sein, selbst wenn man es wollte. Aber schon um das 2%-Ziel auf Dauer einzuhalten, sind enorme Anstrengungen nötig. Und die Menschen in Deutschland haben ein Recht darauf, dass sie vor der Wahl erfahren, woher das Geld dafür kommen soll. Das Problem? Bis jetzt dominieren Versprechen den Wahlkampf. Union und FDP etwa tun sich mit umfangreichen Entlastungsplänen hervor, die zusätzliche Milliardenlöcher in den Haushalt reißen würden. Dabei ist klar, unser Land steht vor schmerzhaften Entscheidungen. Mehr Realismus statt wünsch dir was. Das muss die Losung für die nächsten Wochen sein.
Es kommentierte Mario Kubina. In den USA selbst, genauer in Kalifornien, da haben die Menschen gerade ganz andere Probleme, denn in den Wäldern um Los Angeles wüten massive Brände und die greifen rasend schnell um sich, greifen auch auf besiedelte Gebiete über, berichtet Katharina Wilhelm.
Der Himmel über Los Angeles war in der Nacht teilweise glutrot. Das gewaltige Feuer, das im Stadtteil Pacific Palisades ausgebrochen war, erhellte den Nachthimmel. Die Flammen fraßen sich in benachbarte Viertel vor. Auch für die Bewohner von Santa Monica, Calabasas und Topanga gilt eine Evakuierungswarnung. Rund 20.000 Häuser gelten derzeit als bedroht. Auf Fotos und Videoaufnahmen im Lokalfernsehen ist zu sehen, wie viele Gebäude bereits auf die Grundmauern abgebrannt sind. Auch zwei deutsche Kulturstätten sind von den Feuern bedroht, das Thomas-Mann-Haus und die Villa Aurora. Beide Residenzen beherbergen regelmäßig deutsche Kunstschaffende, Journalisten, Autoren und Wissenschaftler. In einer offiziellen Mitteilung hieß es, alle Stipendiaten und Angestellte seien in Sicherheit. Man wisse aber noch nicht, wie es um die beiden historischen Gebäude stehe. Im Thomas-Mann-Haus hatte der Schriftsteller Thomas Mann für einige Jahre mit seiner Familie gelebt, in der Villa Aurora der Schriftsteller Leon Feuchtwanger. Mehr als 1400 Feuerwehrleute sind im Großraum Los Angeles im Einsatz. Sie konnten die Brände aber bislang kaum eindämmen.
Deutschland muss bis 2045 klimaneutral sein, so steht es im Klimaschutzgesetz. Ein großer Baustein dabei ist die Wärmeversorgung. Auch im Saarland wird geschaut, welche Möglichkeiten es da gibt. Grubenwasser zum Beispiel. Mit der Abwärme des Grubenwassers werden seit neuestem auch Teile von Quierschied und Sulzbach beheizt, berichtet Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion.
Millionen Liter Grubenwasser wurden am ehemaligen Kohlestandort Kamphausen von der RAG bisher ungenutzt an die Oberfläche gepumpt. Ab sofort ändert sich das. Energieversorger Eikeni hat rund 18 Millionen Euro in eine neue Kraft-Wärme-Kopplungsanlage investiert. Sie nutzt das rund 38 Grad warme Grubenwasser, um damit Quierschied und Sulzbach mit Fernwärme zu versorgen, erläutert Anke Langner. Sie ist die Sprecherin der Geschäftsführung von Eikeni Energies.
Das Wasser, das in unseren Fernwärmeleitungen fließt, ist nicht Grubenwasser. Sondern wir entnehmen die Wärme aus dem Grubenwasser über einen Wärmetauscher und geben dann diese Wärme an das Wasser in unseren Fernwärmeleitungen ab. Und dieses Modell funktioniert auch, wenn das Grubenwasser nicht mehr gefördert wird. Dann würden wir quasi die Wärme des Grubenwassers quasi in der Tiefe entnehmen und könnten dieses Modell dann weiter betreiben.
Eine etwa kleinbusgroße Wärmepumpe ist das Herzstück der Anlage. Sie erhitzt das Wasser auf 85 Grad und leitet es dann ins Fernwärmenetz. Durch das bereits relativ warme Grubenwasser muss das Wasser für die Fernwärmeleitung deutlich weniger erhitzt werden als sonst üblich. Das spart Energie und schont die Umwelt. Insgesamt können, so laut Alkeny, gut 6000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr vermieden werden. Neben Grubenwasser trägt auch Grubengas zur Einsparung bei. Es gilt als klimaschonend und wird in einem Blockheizkraftwerk verfeuert. Die Stadtwerke Sulzbach leiten die entstehende Fernwärme dann an die Verbraucher weiter. Stadtwerke-Geschäftsführer Oleg Klotschkow.
Insofern ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Energiewende. Denn die Fernwärmeversorgung ist sicherlich ein wichtiger Baustein, um die Kunden eben auch umweltfreundlich mit Energie zu versorgen. Und das ist wirklich ein Novum, diese Technologie, die hier genutzt wird.
Beim Grubenwasser gilt, je tiefer, desto wärmer. Diese Energie für Fernwärme zu nutzen, ist zukunftsweisend, wird deshalb auch von der Bundesnetzagentur gefördert. Im Saarland ist die RAG ja noch für weitere Grubenwasserstandorte verantwortlich. Die thermische Nutzung könnte ein Modell mit Zukunft sein, erläutert Joachim Löchte von der RAG.
Wir haben hier am Standort 38 Grad Wärme über das Grubenwasser. An anderen Standorten vielleicht nicht ganz so hohe Temperaturen, aber grundsätzlich natürlich auch ein Potenzial. Und da, wo es sich rechnet, da, wo die Rahmenbedingungen passen, würden wir uns natürlich freuen, das Grubenwasserkonzept in die Nahwärmekonzepte oder Fernwärmekonzepte einbinden zu können. Die Gespräche mit Alkony und mit lokalen Stadtwerken dazu laufen natürlich, gerade unter dem Stichwort Wärmewende, kommunale Wärmeplanung.
Das Krankenhaus, Industriebetriebe und vereinzelt auch Privatleute. 400 Kunden werden in Sulzbach und Quierschied mit der klimafreundlichen Wärme versorgt, ab sofort. Sicherlich ein Modell, das auch für andere Kommunen interessant sein könnte.
Der Krieg im Nahen Osten. Seit dem 7. Oktober 2023 sorgt er in der Region für Gewalt und Leid. Nur einen Monat zuvor, im September 23, da hat Talia Lador-Frescher ihr Amt als Generalkonsulin für Israel in Süddeutschland angetreten und damit ist sie auch für das Saarland zuständig. Gerade ist sie hier zu Besuch und war auch am Nachmittag beim Saarländischen Rundfunk. Auf die Frage hin, wie sicher sich ihre Landsleute in Deutschland fühlen, hat sie geantwortet.
Die Situation ist genau so. Die meisten, nicht viele, die meisten jüdischen Leute in Deutschland fühlen sich unsicher. Ich möchte nicht sagen, dass sie unter Angst leben. Das ist schon ein bisschen zu stark. Aber Unsicherheit bestimmt. Ich war gestern auch in die Synagoge hier in Saarbrücken. Und ich habe mit verschiedenen Leuten von der Gemeinde gesprochen. Und ich möchte nur eins zitieren, ja, dass ein Vater zu seiner Tochter gesagt hat, wenn irgendetwas auf die Straße ist, dann lauf zu der Synagoge.
Wo treffen hier bei uns Menschen aufeinander, die den beiden Lagern angehören, die im Nahen Osten Krieg führen? Vor allem in den Schulen natürlich. Deswegen müsse vor allem dort Friedensarbeit geleistet werden. Und das bedeutet aus Sicht der Generalkonsulin, die Lehrerinnen und Lehrer sind gefordert, Hass und Hetze gegen Jüdinnen und Juden Einhalt zu gebieten.
Auch wenn ich diese Schwierigkeiten nicht kleinreden möchte, das ist genau ihre Arbeit jetzt als Lehrer, als Lehrerin. Sie müssen sich durchsetzen. Es soll keine Hetze geben. Und wenn ich sage Hetze, die Hetze kommt am meisten von einer Seite. Es ist nicht, dass jetzt, wenn ich in die Straßenbahn fahre, es gibt Leute von arabischer Stammung und so, sie gehen mit einem T-Shirt, mit einer palästinensischen Fahne und sie gucken rechts und links, vielleicht wird eine Jude uns umschlagen. Nein, so geht das nicht. Es ist genau das Gegenteil. Es gibt jüdische Leute, die nicht mehr mit Kippa auf die Straßen gehen, die Angst haben von der anderen Seite. Und die Lehrer müssen wirklich diese Hetze, das zu 99% von einer Seite auf die andere Seite kommt, sie müssen es in ihre Klassen ganz klar sagen, so geht es nicht weiter. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber trotzdem, das ist ihre Rolle.
Sagt Talia Lador-Frescher. Sie ist Generalkonsulin für Israel in Süddeutschland und damit auch für das Saarland zuständig. Das hat sie heute besucht und da war sie auch beim Saarländischen Rundfunk zu Gast. Zum Schluss der Sendung schauen wir noch auf die Wetteraussichten. Es regnet weiter, auch in der Nacht. Da können die Pegel von Bächen und kleinen Flüssen schon mal an der kritischen Marke kratzen. Zum Morgen hin liegen die Temperaturen dann bei 4 bis 8 Grad und dazu weht ein ziemlich böiger Wind. Morgen geht es dann weiter mit dicht bewölktem Himmel und recht kräftigen Regenfällen. Und das bedeutet, dass dann auch Bäche und Flüsse im Saarland mancherorts über die Ufer treten, bei Temperaturen zwischen 4 bis 9 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Sarah Sasso. Hier steht schon Chris Ignazi in den Startlöchern. Für einen schönen Abend mit Ihnen. Den wünsche ich Ihnen auch. Bis dahin.